Deutschlandfunk Interview.
Über 120 Menschen sind in den letzten 30 Tagen, seit im Iran die Proteste gegen das Mullah-Regime begannen, ums Leben gekommen. Fast alle wurden Opfer der brutalen Gewalt, mit der Polizei und Sicherheitsdienste gegen die protestierenden Menschen vorgehen. Die EU wollte dem heute nicht länger tatenlos zusehen und verhängte neue Sanktionen gegen den Iran. Und wir wollen auch dieses Thema vertiefen, denn die Frage ist natürlich, ob und wenn ja, inwieweit solche Sanktionen tatsächlich etwas bewirken. Am Abend befragte ich dazu Ali Fatollah Nejad. Er ist Politikwissenschaftler und Deutsch-Iraner, damit profunder Kenner der Verhältnisse im Land. Und meine erste Frage an ihn: Was bringen solche Sanktionen, zum Beispiel gegen die Sittenpolizei, wenn sie mutmaßlich Personen treffen, die wahrscheinlich ohnehin nicht vorhaben, in der EU etwa Urlaub zu machen? Wen beeindruckt das?
Ich glaube, Sie haben da sehr einen wunden Punkt angesprochen. Natürlich sind gezielte Sanktionen auch gegen Menschen, die Verantwortung tragen in dieser Repression, richtig und wichtig. Schaut man sich das Sanktionspaket allerdings an, sieht man, dass es recht dünn ist, auch im Gegensatz zu den Sanktionen der Kanadier, die immerhin 10.000 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden sanktioniert haben. Die Amerikaner haben nach dem Beginn des Aufstandes eben jene Entitäten auch schon sanktioniert, die die EU heute sanktioniert hat. Also es ist eine sowohl späte als auch eine zu dünne Reaktion aus Brüssel.
Wenn dann deutsche Politiker solche Sanktionen loben, weil sie, Zitat, richtige und wirkungsvolle Mittel gegen die Verantwortlichen seien, ist das dann eine Illusion?
Ich glaube, bei dieser Debatte hilft sicherlich auch, sich mal die Perzeption von den Machthabern in Teheran anzuschauen. Und ich glaube nicht, dass dieses Signal als Signal der Stärke aus Brüssel wahrgenommen wird, sondern das reicht nicht, um eine Kurskorrektur auch in Richtung weniger Repression zu erhalten in Iran. Man hat auf jeden Fall es versäumt, in meinen Augen zumindest die Sanktion der Kanadier zu kopieren sozusagen und auch eine Ausweitung auf die politische Elite zu machen, also den Machtapparat zu sanktionieren, die iranische Oligarchie auch zu sanktionieren, die auch in Europa präsent ist. Also da gibt es sicherlich auch noch Luft nach oben.
Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung der EU?
Ich glaube ganz eindeutig, was wir es in Europa haben ist und auch in Deutschland ist eine Angst vor dem Kollaps der Atomverhandlungen. Und wir haben es immer noch mit einer Einäugigkeit in Bezug auf die Atomfrage zu tun. Wir dürfen nicht vergessen und wir müssen auch berücksichtigen, dass bei der Atomfrage immer Iran den Takt vorgibt, indem es die Strategie der nuklearen Eskalation vorantreibt, mit dem Ziel, dass die Europäer sich so schnell wie möglich zum Verhandlungstisch zurückkommen und so viele Konzessionen wie möglich den Iranern geben. Also dieses Einäugige ist strategisch nicht klug. Ja, es ermöglicht Teheran, dass es den Takt vorgibt. Man benutzt nicht die Druckmöglichkeiten, die man hätte. Die hat man in Bezug auf Menschenrechte, aber auch in Bezug auf die iranische Regionalpolitik. Also wäre es längst die Zeit und auch die opportune Zeit jetzt, die Iran-Politik umfassender aufzustellen. Aber wir haben noch zu sehr Angst. Das ist nicht unähnlich auch gegenüber den Atomdrohungen aus Moskau von Putin, die ja auch ähnlich gelagert waren, die auch eine ähnliche Message auch schicken sollten nach Europa. Wir dürfen nicht darauf reinfallen, weil unsere Möglichkeiten doch größere sein sollten.
Bleiben wir nochmal beim Atomabkommen, Herr Fatollah Nejad. Was sollte denn Europa jetzt tun? Sollte es den Ratschlägen erster Politiker folgen, beispielsweise der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken oder dem FDP-Generalsekretär Jir Saray? Beide haben zum Beispiel heute gefordert, diese Atomverhandlungen mit dem Iran zu stoppen. Soll man das tun?
Ich denke, dass aufgrund der gegenwärtigen Situation die Atomverhandlungen es durchaus Sinn macht, diese in eine Eiszeit zu schicken quasi, also die nicht vollkommen zu beendigen, sondern eine Pause einzulegen. Und das würde sicherlich ein stärkeres Signal nach Teheran schicken. Und man darf die Atomverhandlungen auch nicht mehr bedingungslos weiterführen. Die Menschenrechtsfrage gehört auch mit auf den Tisch. Auch die Regionalpolitik Teherans gehört mit auf den Tisch. Und wir dürfen nicht vergessen, dass gerade auch für viele Iraner innerhalb und außerhalb des Landes eine Revitalisierung des Atomdeals, damit einhergehend die Sanktionslockerung, damit einhergehend, dass das Regime Zugang zu den Geldern hat, auch nicht besonders begrüßt wird, weil die Menschen wissen, und wir wissen ja auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass diese Gelder in erster Linie an das Regime gehen und das Regime dies im Inneren und im Äußeren für seine Ziele und nicht für das Gut der Menschen einsetzt. Das bedeutet, es ist wirklich Zeit, kreativ, aber auch umfassend die bisherige Iran-Strategie zu überdenken, was bislang eigentlich nur Teheran einen Vorteil gebracht hat.
Wenn man diese Atomverhandlungen einfrieren würde, wie Sie es sagen, also eine Eiszeit erstmal verhängt, wann tauen sie wieder auf, um im Bild zu bleiben? Also wie käme man wieder dahin, mit dem Iran zu sprechen? Was müsste dafür passieren?
Also zunächst einmal ist die Lage so, dass aufgrund des politischen Klimas in den USA ohnehin wir in einer de facto Eiszeit sind. Also es wird sich sowieso in den nächsten Wochen, wahrscheinlich auch Monaten nicht viel entwickeln. Die Biden-Administration wird große Schwierigkeiten, das auch innenpolitisch zu verkaufen. Also das ist auch teilweise etwas eine schräge Diskussion, die wir in Europa führen, weil die strategische Entscheidung natürlich nach wie vor in Teheran und in Washington liegt. Und ich glaube, dass Teheran an einem Wiederbeleben interessiert ist nach solch einem Frieren, weil sie diese Gelder nun mal benötigen. Für ihre Milizen in der Region, auch für den Repressionsapparat.